Das Stadttheater Bremerhaven präsentiert Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Eine Hörbuchreihe von Peter Hilton Fliegel. Folge 4: Der Untergang des Hauses Ascher mit Dominik Lindhorst Apfelthaler, Richard Linkscheid und Mike Burkhardt. Teil 2.
Ungeheure waren Gespenster, die grauenhaft im Tanz sich drehen. Ungeheure waren Gespenster, die grauenhaft im Tanz sich drehen. Die grauenhaft im Tanz sich drehen. Die grauenhaft im Tanz sich drehen. Sich drehen.
Ich entsinne mich gut, dass Andeutungen in dieser Ballade uns in einen Gedankengang verwickelten, in dem eine Anschauung Aschers zutage trat, die ich nicht so sehr wegen ihrer Originalität erwähne, denn andere Menschen haben auch schon solches gedacht, als wegen der Hartnäckigkeit, mit der er sie vertrat. Es war dies im Großen und Ganzen die Anschauung von dem Empfindungsvermögen aller pflanzlichen Wesen. Doch hatte in seiner verwirrten Fantasie diese Idee einen kühneren Charakter angenommen und war in gewissen Grenzen ins Reich des Anorganischen eingedrungen. Mir fehlen die Worte, um das volle Ausmaß, die aufrichtige Hingabe an seine Überzeugung auszudrücken. Sein Glaube war, wie ich schon früher angedeutet habe, eng verknüpft mit den grauen Steinen des Heims seiner Vorväter.
Die Bedingungen für das Empfindungsvermögen sind hier erfüllt in der Art und Weise, wie die Steine zusammengestellt sind. In der Anordnung des Arrangements, ebenso auch in der des Pilzgeflechts, das sie überwuchert, und der abgestorbenen Bäume, die herumstehen, und vor allem in dem lange ungestörten Bestehen des Arrangements und in seiner Verdoppelung in den stillen Wassern des Sees. Der Beweis dieser Beseeltheit ist zu erkennen in der allmählichen, jedoch unabweisbaren Verdichtung einer eigenen Atmosphäre, die Wasser und Mauern umgibt.
Ich schrak zusammen, als er diese Gedanken äußerte.
Das Resultat, wenn ich das hinzufügen darf, ist feststellbar am lautlosen, jedoch unaufhaltsamen und grässlichen Einfluss, der seit Jahrhunderten die Geschicke meiner Familie geformt hat und mich zu dem gemacht hat, was du jetzt siehst, was ich jetzt bin.
Solche Anschauungen bedürfen keines Kommentars und ich werde keinen abgeben. Unsere Bücher, die Bücher, die jahrelang keinen unerheblichen Anteil der Geistesnahrung des Kranken ausgemacht hatten, entsprachen, wie zu vermuten ist, diesem Charakter voller Hirngespinste. Ich konnte nicht anders, als an ihren mutmaßlichen Einfluss auf den Hypochonder denken, als er eines Abends, nachdem er mir schroff mitgeteilt hatte, dass Lady Madeline nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung 14 Tage lang in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb des Gebäudes zu konservieren. Der weltliche Grund, den er für dieses seltsame Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich das Gefühl hatte, ihn nicht anfechten zu können.
Ich, der Bruder, bin zu meinem Entschluss gekommen, nach Berücksichtigung des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der Verstorbenen, gewisser penetranter und eindringlicher Untersuchung seitens ihrer Ärzte und der abgelegenen und ungeschützten Lage des Begräbnisplatzes der Familie.
Ich werde nicht leugnen, dass, als ich mir die finstere Erscheinung des Mannes ins Gedächtnis rief, dem ich am Tage meiner Ankunft auf der Treppe begegnete, dass ich kein Verlangen hatte, einer Sache zu widersprechen, die ich nur als eine harmlose und keineswegs unnatürliche Vorsichtsmaßregel ansah. Auf Bitten Aschers half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesagt worden war, trugen wir zwei ihn ganz allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in die wir ihn brachten, und die so lange nicht geöffnet worden war, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten, war klein, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in großer Tiefe, unmittelbar unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand. Offensichtlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient. Denn ein Teil ihres Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogenganges, durch den wir sie erreichten, war sorgfältig mit Kupfer ausgekleidet. Die Tür aus massivem Eisen hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht erzeugte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut, als sie sich in den Angeln drehte. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf ein Gestell abgesetzt hatten, schoben wir den noch nicht festgeschraubten Deckel des Sarges ein Stückchen zur Seite und blickten ins Gesicht der Bewohnerin. Eine frappierende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fesselte jetzt zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit. Und Ascha, der vielleicht meine Gedanken erahnte, murmelte ein paar Worte, denen ich entnahm, dass die Verstorbene und er Zwillinge waren und dass zwischen ihnen immer eine Zuneigung von nahezu unerklärlicher Natur bestanden hatte. Unsere Blicke ruhten jedoch nicht lange auf der Toten, denn wir konnten sie nicht betrachten, ohne dass sie uns Furcht einflößte. Das Leiden, das die Frau in der Blüte der Jugend ins Grab gebracht hatte, hinterließ, wie es bei allen Erkrankungen von kataleptischer Art normal ist, auf Busen und Gesicht eine schwache Röte, die höhnisch wirkte, und verlieh den Lippen ein argwöhnisch lauerndes Lächeln, das so schrecklich ist bei Toten. Wir schoben den Deckel zurück und schraubten ihn fest. Und nachdem wir die Eisentür sicher verschlossen hatten, nahmen wir mit Mühe unseren Weg hinauf in die kaum weniger düsteren Räumlichkeiten im oberen Teil des Hauses. Und jetzt, nachdem einige Tage bittersten Kummers verstrichen waren, trat eine merkliche Änderung in den Anzeichen der Geistesverwirrung meines Freundes ein. Sein übliches Verhalten war verschwunden. Seine üblichen Beschäftigungen wurden vernachlässigt oder vergessen. Er strich von Zimmer zu Zimmer mit gehetzten, ungleichmäßigen und ziellosen Schritten. Die Blässe seines Gesichts hatte, sofern das möglich war, einen gespenstischen Grad erreicht. Und der Glanz seiner Augen war vollständig erloschen. Von der ehemals gelegentlichen Rauheit seiner Stimme war nichts mehr zu hören. Und ein bebendes Zittern, wie von höchstem Entsetzen, kennzeichnete jede seiner Äußerungen. Es gab in der Tat Momente, in denen ich dachte, sein unablässig aufgewühlter Geist kämpfe mit irgendeinem drückenden Geheimnis, zu dessen Bekenntnis er nicht den Mut aufbringen könne. Und dann wieder war ich gezwungen, alles als schlicht unerklärliche Laune seiner seltsamen Krankheit aufzufassen. Denn ich beobachtete, wie er lange Stunden ins Leere glotzte, mit einem Ausdruck tiefster Aufmerksamkeit, als lausche er irgendeinem eingebildeten Geräusch. Es war kein Wunder, dass sein Zustand mich erschreckte, mich ansteckte. Ich fühlte, wie sich langsam, doch zuverlässig, der ungezügelte Einfluss seines eigenen, unsinnigen und doch beeindruckenden Aberglaubens in mich hineinfraß. Thank you. Die ganze Kraft dieser Gefühle musste ich vor allem über mich ergehen lassen, als ich mich ins Bett zurückzog, spät in der Nacht des 7. oder 8. Tages, nachdem wir Lady Madeleine in der Gruft bestattet hatten. Kein Schlaf nahte sich meinem Lager, während die Stunden dahin schwanden und schwanden. Ich quälte mich damit, die Nervosität wegzugrübeln, die Herrschaft über mich ergriffen hatte. Ich bemühte mich, daran zu glauben, dass vieles, wenn nicht alles, was ich fühlte, dem verwirrenden Einfluss der düsteren Einrichtung des Zimmers geschuldet sei. Der dunklen und zerschlissenen Wandteppiche, die vom Atem eines nahenden Sturmes zur Bewegung verdammt, launenhaft an den Wänden vor- und zurückschaukelten und die Verzierungen des Bettes unbehaglich umraschelten. Aber meine Anstrengungen waren fruchtlos. Ein unbezähmbares Beben drang mir nach und nach bis in die Knochen und endlich saß auf meinem Herzen ein Nachtmahr aus vollkommen grundlosem Schrecken. Ich schüttelte ihn ab mit einem Atemzug und einem Ruck und richtete mich im Bett auf, während ich angestrengt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers spähte und ich horchte. Ich weiß nicht warum, außer dass eine instinktive Stimmung mich antrieb, auf gewisse dumpfe und unbestimmte Klänge, die, wenn der Sturm schwieg, in langen Abständen zu mir drangen, von wer weiß woher. Überwältigt von einem heftigen Gefühl des Grauens, das unerklärlich und doch unerträglich war, warf ich mich hastig in die Kleider, denn ich fühlte, dass ich in dieser Nacht keinen Schlaf mehr finden würde, und versuchte, mich aufzuraffen aus dem jammervollen Zustand, in den ich geraten war, indem ich eilig im Zimmer auf- und ablief. Ich war erst ein paar Mal so hin und her gegangen, als ein leichter Tritt auf einer benachbarten Treppe meine Aufmerksamkeit erregte. Ich erkannte sogleich Aschers Schritt. Einen Augenblick später klopfte er zart an meine Tür und trat ein, mit einer Lampe in der Hand. Sein Gesicht war wie immer leichenhaft fahl. Aber außerdem war da ein Ausdruck von wahnsinniger Ausgelassenheit in seinen Augen. Eine mühsam gebändigte Hysterie in seinem ganzen Benehmen. Sein Auftreten entsetzte mich. Doch alles war der Einsamkeit vorzuziehen, die ich so lange ertragen hatte. Und ich begrüßte seine Anwesenheit wie eine Befreiung.
»Und du hast es nicht gesehen?«
sagte er schlagartig, nachdem er einige Augenblicke in Stille um sich herum gestarrt hatte.
»Du hast es also nicht gesehen.« »Sei still. Du wirst es sehen.«
Mit diesen Worten beschattete er sorgsam seine Lampe und lief dann zu einem der Fensterflügel, den er dem Sturm weit öffnete. Die ungeheure Wut der hereinstürmenden Böe riss uns fast von den Füßen. Es war eine wirklich stürmische, aber streng genommen schöne Nacht, wild und einzigartig in ihrem Schrecken und in ihrer Schönheit. Ein Wirbelsturm hatte offensichtlich ganz in der Nähe all seine Kraft gesammelt, denn die Windstöße änderten häufig und heftig ihre Richtung. Die ungewöhnliche Dichte der Wolken, die so tief hingen, als lasteten sie auf den Türmen des Hauses, verhinderte nicht, dass wir die wie Lebewesen aussehenden Verwirbelungen wahrnahmen, die aus allen Richtungen aufeinander zurasten, ohne weiterzuziehen. Ich sage, selbst ihre ungewöhnliche Dichte verhinderte die Wahrnehmung nicht. Dennoch sahen wir keinen Schimmer vom Mond oder von den Sternen, noch den hervorschießenden Strahl eines Blitzes. Aber die Unterseiten der Massen von aufgewühlten Schwaden und alle irdischen Dinge in unserer unmittelbaren Umgebung glühten im unnatürlichen Licht eines schwach leuchtenden und deutlich sichtbaren gasartigen Dunstes, der das Haus umgab und einhüllte. Du wirst das nicht sehen, sagte ich schaudernd zu Ascher, indem ich ihn mit sanfter Gewalt vom Fenster zu einem Sessel führte. Diese Erscheinungen, die dich verwirren, sind schlicht elektrische Phänomene und nicht ungewöhnlich. Oder es kann auch sein, dass sie ihren grausigen Ursprung in der schwülen Ausdünstung des Sees haben. Lass uns dieses Fenster schließen. Die Luft ist frostig und gefährlich für dich. Hier ist einer deiner Lieblingsromane. Ich werde vorlesen und du wirst zuhören. Und so werden wir diese fürchterliche Nacht zusammen hinter uns bringen. Der alte Band, den ich zur Hand genommen hatte, war der verrückte Trauerkloß von Sir Lancelot Canning. Aber ich hatte ihn mehr in traurigem Scherz als im Ernst Aschers Lieblingsroman genannt. Denn in Wahrheit ist in seiner ordinären und einfallslosen Weitschweifigkeit wenig, was für die hochfliegende, geistige Vorstellungskraft meines Freundes von Interesse hätte sein können. Es war jedoch das einzige Buch, das ich sofort zur Hand hatte. Und ich nährte eine leise Hoffnung, dass die Aufregung, die den Hypochonder jetzt auffühlte, vielleicht gerade dank der aberwitzigen Übertreibungen, die ich vorlesen wollte, zur Ruhe käme. Denn die Geschichte der Geisteskrankheiten ist voll von vergleichbaren Widersprüchen. Hätte ich in der Tat aus der wilden, überspannten Miene der Lebhaftigkeit, mit der er mir zuhörte, oder zuzuhören schien, schließen können, so hätte ich mir fast zum Erfolg meines Vorhabens gratuliert. Ich war bei der allbekannten Stelle der Erzählung angekommen, wo Ethelred, der Held des Trauerklos, nachdem er vergeblich um friedlichen Einlass in die Hütte des Einsiedlers ersucht hat, sich anschickt, den Eintritt durch Gewalt zu erzwingen. Hier, wie man sich erinnern wird, lauten die Worte der Erzählung wie folgt. Und Ethelred, der von Natur ein mannhaftes Herz hatte und sich nun wegen der Stärke des Weines, den er getrunken, unermesslich stark fühlte, war nicht länger bereit, mit dem Einsiedler zu verhandeln, der in Wahrheit von einer starrsinnigen und boshaften Art war, sondern holte, da er auf seinen Schultern den Regen fühlte und den nahenden Sturm fürchtete, mit seiner Keule aus und schaffte schnell mit schweren Hieben in den Planken der Tür Raum für seine gepanzerte Hand. Und nun griff er derbe zu und zerkrachte und zerbrach und riss alles entzwei, dass der Lärm des dürren, hohlklingenden Holzes durch den ganzen Wald schallte und widerhallte. Als ich ans Ende dieses Satzes kam, sprang ich auf und hielt einen Moment inne. Denn mir schien, obwohl ich sofort zum Schluss kam, dass meine erhitzte Fantasie mich getäuscht hatte, als drängen aus einem ganz entlegenen Teil des Hauses Geräusche an mein Ohr, die ihrem präzise ähnlichen Wesen nach ein dumpfes Echo von jenem Krachen und Reißen hätten sein können, das Sir Lancelot so charakteristisch beschrieben hatte. Es war ohne Zweifel nur ein zufälliges Zusammentreffen, das meine Aufmerksamkeit gefesselt hatte. Denn mitten im Rütteln der Fensterläden und den allgemeinen durcheinander gewirbelten Geräuschen des immer noch anwachsenden Sturmes, hatte das Geräusch an sich sicherlich nichts, was mich interessiert oder gestört hätte. Ich fuhr in der Erzählung fort. Aber der tapfere Held Ethelred war, als er jetzt in die Tür trat, schmerzhaft erzürnt und bestürzt. Keine Spur des hinterhältigen Einsiedlers zu sehen, sondern statt seiner die Schuppen bewehrte und ungeheure Erscheinung eines Drachen mit feuriger Zunge, der als Hüter vor einem goldenen Palast mit silbernem Fußboden ruhte. Und an der Mauer hing ein Schild aus schimmerndem Messing, in dem diese Inschrift eingeschrieben war. Wer herein will dringen, den Drachen muss bezwingen. Ein Held wird er sein, den Schild sich erringen. Und
Und Ethelred holte mit seiner Keule aus und schmetterte sie auf den Kopf des Drachen, der vor ihn hinfiel und sein Leben übel riechend aushauchte. Mit einem Kreischen, das so scheußlich und schrill und dabei so stechend war, dass Ethelred gern mit den Händen seine Ohren verschlossen hätte vor dem schauderhaften Laut, desgleichen vorher niemals erhört worden war.
Hier hielt ich wieder schlagartig inne. Und diesmal mit einem Gefühl von heftigem Entsetzen. Denn es konnte keinerlei Zweifel bestehen, dass ich in diesem Augenblick, obwohl es mir unmöglich war zu sagen, aus welcher Richtung ein schwaches und offenbar entferntes, aber schrilles, gedehntes und äußerst seltsames Schreien oder Kreischen gehört hatte. Das vollkommene Gegenstück zum unnatürlichen Schrei des Drachen, den meine Einbildung, wie vom Dichter beschrieben, heraufbeschworen hatte. Obwohl mich dieses zweite und höchst außergewöhnliche Zusammentreffen niederdrückte, wie mit tausend widerstreitenden Empfindungen, in denen Erstaunen und äußerstes Entsetzen vorherrschten, behielt ich dennoch Geistesgegenwart genug, die Nervosität meines Gefährten nicht durch irgendeine Bemerkung anzustacheln. Ich war mir keineswegs sicher, dass er die in Frage stehenden Laute wahrgenommen hatte. Obwohl mit Sicherheit während der letzten Minuten eine sonderbare Veränderung in ihm vorgegangen war. Von einer Position mir gegenüber hatte er seinen Stuhl nach und nach so herumgeschoben, dass er jetzt mit dem Gesicht zur Tür saß. Und daher konnte ich seine Züge nur teilweise erkennen. Doch sah ich, dass seine Lippen zitterten, als murmelte er unhörbar vor sich hin. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken. Und doch wusste ich, dass er nicht schlief. Ein flüchtiger Blick auf sein Profil zeigte mir ein weit und starr geöffnetes Auge. Und auch die Bewegung seines Körpers stand im Widerspruch zu dieser Annahme. Denn er taumelte hin und her mit einem sanften, aber ständigen und einförmigen Schaukeln. Als ich das alles rasch erfasst hatte, nahm ich die Erzählung Sir Lancelots wieder auf. Und nun, da der Held der schrecklichen Wut des Drachen entronnen war und sich des Messingschildes erinnerte, dessen Zauber nun gebrochen, räumte er den Kadaver aus dem Weg
und ging tapfer über das silberne Pflaster hin zu dem Schild an der Wand, der jedoch nicht verweilte, bis er ganz herangekommen war,
sondern zu seinen Füßen auf den silbernen Boden niederstürzte, mit gewaltig schmetterndem, furchtbar dröhnendem Getöse.
Kaum hatten diese Silben meine Lippen verlassen, da vernahm ich, als sei in der Tat in diesem Moment ein Schild aus Messing schwer auf einen silbernen Boden gefallen, einen deutlichen, hohlen, metallischen und dröhnenden, aber offensichtlich gedämpften Nachhall. Vollkommen entnervt sprang ich auf die Füße, aber Aschers gleichmäßige Schaukelbewegung dauerte ungebrochen fort. Ich stürzte zu dem Stuhl, in dem er saß. Seine Augen waren starr auf den Boden vor ihm gerichtet und über seinem ganzen Gesicht lag eine steinerne Härte. Aber als ich die Hand auf seine Schulter legte, überkam ein heftiges Schaudern seine ganze Gestalt. Ein krankhaftes Lächeln zuckte um seine Lippen und ich sah, dass er sprach. Mit einem leisen, hastigen und stotternden Murmeln, als wäre ihm meine Anwesenheit nicht bewusst. Ich beugte mich nahe zu ihm hinab und schließlich sog ich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein.
Es nicht hören. Es nicht hören. Doch. Doch. Ich höre es. Ich habe es immer gehört. Lange. Lange, viele Minuten, viele Stunden, viele Tage habe ich es gehört. Aber ich wagte nicht. Oh, erbarme dich, ich meine nichtswürdiger Wicht, der ich bin. Ich wagte nicht zu sprechen. Wir haben sie lebend
ins Grab gelegt.
Sagte ich nicht, meine Sinne seien geschärft? Ich sage dir jetzt, dass ich ihre ersten kraftlosen Bewegungen im hohlen Sarg hörte. Ich hörte sie. Vor vielen Tagen schon. Dennoch wagte ich nicht, ich wagte nichts zu sprechen. Und jetzt? Heute Nacht, Aethered. Das Aufbrechen der Tür des Einsiedlers und der Todesschrei des Drachen und das Dröhnen des Schildes. Besser gesagt, das Zerbersten ihres Sarges, das Kreischen der eisernen Angeln ihres Gefängnisses und ihr Vorwärtskämpfen durch den kupfernen Bogengang der Gruft.
Wohin soll ich fliehen? Wird sie nicht gleich hier sein?
Eilt sie nicht, um mich meiner Hast wegen zur Ordnung zu rufen? Habe ich nicht ihren Tritt auf der Treppe gehört? Erkenne ich nicht das schwere und scheußliche Schlagen ihres Herzens, du Irrer?
Hier sprang er wie rasend auf und kreischte die Silben heraus, als ob er mit einem Schlag seine Seele verloren gab.
Du Irrer, ich verspreche dir, dass sie jetzt da draußen vor der Tür steht!
Als ob in der übermenschlichen Kraft seines Ausrufes die Macht eines Zaubers gesteckt hätte. So öffneten sich jetzt langsam die riesigen alten Türflügel, auf die der Sprecher zeigte. Ein schwerfälliges Maul aus Ebenholz. Es war das Werk des rasenden Windes. Aber da stand, draußen vor diesen Türen, die vornehme und verhüllte Gestalt der Lady Madeline von Usher. Da war Blut auf ihren weißen Gewändern und Zeichen irgendeines erbitterten Kampfes an jedem Teil ihrer abgemagerten Hülle. Einen Augenblick lang blieb sie auf der Schwelle stehen, zitterte und taumelte vor und zurück. Dann fiel sie mit einem schwachen, wimmernden Schrei schwer ins Zimmer auf den Körper ihres Bruders. Und in ihrem gewaltsamen und jetzt endgültigen Todeskampf riss sie ihn zu Boden. Ein Toter und das Opfer des Grauens, das er vorhergesehen hatte.
Aus dieser Kammer, aus diesem Haus, floh ich in tiefer Bestürzung. Der Sturm war noch im Gange, in all seinem Zorn, als ich mich beim Überqueren des alten Dammes wiederfand. Plötzlich schoss ein grelles Licht den Pfad entlang und ich drehte mich um zu sehen, woher ein so ungewöhnlicher Strahl gekommen sein könnte. Denn hinter mir lagen nur das gewaltige Schloss und seine Schatten. Der Glanz war der des vollen, untergehenden, blutroten Mondes, der jetzt klar hindurch schien, durch die einst kaum wahrnehmbare Naht, von der ich schon sagte, dass sie vom Dach des Gebäudes im Zickzack bis zum Fundament lief. Während ich hinschaute, erweiterte sich diese Naht rasend schnell. Ein grimmiger Stoß des Wirbelsturms kam. Das volle Rund des Erdtrabanten brach mit einem Mal durch vor meinen Augen. Mein Hirn kreiselte, als ich sah, wie die mächtigen Mauern auseinanderstürzten. Da war ein langer,
tosender, schreiender Ton. Wie die Stimme von 1000 Wasserfällen. Und der tiefe, dunkle See zu meinen Füßen schloss sich trotzig und schweigend über den Bruchstücken des Hauses Ascher.
Sie hörten Der Untergang des Hauses Ascher, Teil 2 der Folge 4 der Hörbuchreihe Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe mit Dominik Lindhorst Apfelthaler als Erzähler und Richard Linkscheid als Ascher. Komposition und Gitarren Mike Burkhardt. Ton Alexander Nikola, Titelmelodie Jan-Hendrik Ehlers, Regie und Bearbeitung Peter Hilton Fliegel. Die Folge 5, Der Doppelmord an der Rue Morgue, hören Sie am Montag, dem 1. Juni um 19:30 Uhr.